Das habe ich heute nicht vor. Heute ist Sonntag Trinitatis. Dreieinigkeit, und ich dachte, das Bild ist ganz gut, um deutlich zu machen, was Dreieinigkeit oder Einigkeit eben nicht ist. SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Wenn Wahltag war in der DDR, dann gab es eine Partei zu wählen. Bei einer der letzten Wahlen fand ich auf meinem Weg zum Gottesdienst über einem Bahndamm gespannt das Plakat: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wer nicht wählt, wird gequält. Das war die Freiheit zu wählen, die Sozialistische Einheitspartei. Wer nicht wählte, der kriegte es zu spüren. Die SED, ein Produkt der Vereinigung von SPD und KPD. Die heutigen Geschichtsschreiber streiten sich. War das ein wechselseitiges Bestreben um Einheit? War es eine Zwangsvereinigung? Diese Diskussion ist noch nicht durch. Ich selber habe eine eigene Sicht als Kind der DDR, die ich nicht nur die Vorteile, sondern auch die Nachteile zu spüren bekam. Gegner und Kritiker dieser SED wurden unter Druck gesetzt, verhaftet, deportiert. Eine Form von Einheit. Wer nicht mitmacht, fliegt raus. Heute, 20 Jahre nach der Wende, stehen uns auf unseren Wählerlisten keine Partei, die SED heißt. Aber es steht eine SED-Nachfolgepartei drauf, die Linke. Was ist geschehen, dass das 20 Jahre später möglich ist? Was hat sich geändert? Hat sich was verändert? Einheit, wer nicht mitmacht, fliegt raus. So ist die Einheit, Einigkeit der Trinität nicht zu verstehen. Ich habe noch andere Beispiele versucht zu finden, die deutlich machen, was das nicht ist. Mir fiel ein, als ich Schulkind war, 1. bis 8. Klasse, damals gab es noch nicht die Regelschule ab Klasse 5. Wir waren 3 Mädchen, die in einer Ecke der Stadt wohnten. Wir hatten einen gemeinsamen Schulweg zu Fuß, 2,5 Kilometer täglich hin und täglich zurück. Perfekt. Man könnte eine gute Freundschaft entwickeln. Aber das war gar nicht so einfach. So einfach. Wir waren 3. Meistens lief es so, die anderen beiden wohnten näher beieinander. Die waren dicke miteinander. Aber wenn die sich gestritten hatten, dann war ich wieder dran. Jede von ihnen versuchte dann mit mir zu spielen, mit mir zu reden. Ich spielte dann mit beiden, wir waren also zusammen. Und es dauerte nicht lange, dann war ich wieder überflüssig. Einheit? Auch ein Beispiel, wie es nicht ist. Schauen wir uns eine noch kleinere Parzelle an. Einheit in der Ehe. Das kann eine sehr spannende Sache sein. Denn Einheit entsteht ja nicht dadurch, dass man ständig die gleiche Meinung hat. Einheit, Einigung entsteht ja dadurch, dass man Kompromisse findet und hängt davon ab, wie gut es uns in der Ehe gelingt, diese Kompromisse wirklich voll und ganz mitzutragen. Und am besten merken es unsere Kinder, ob das uns gelingt oder nicht. Die sind da sehr feinfühlig für. Und wenn es uns nicht gelingt, sind sie die Ersten, die das ausnutzen werden. Einigkeit in der Ehe. Was ist es nun aber mit dieser Dreieinigkeit heute, Sonntag Trinitatis, 20 Sonntage Trinitatis? Da lohnt es sich schon mal drüber nachzudenken. Ich bitte um das nächste Bild. Dieses Bild von Rubeljow ist ca. 1400 entstanden, hat eine Größe von etwas mehr als einmal ein Meter und ist in der Tretjakow-Galerie zu besehen. Es dauerte etwa 100 Jahre, bis eine Moskauer Synode entschied, dass dieses Bild sozusagen theologisch einwandfrei die Trinität widerspiegelt. Aber nicht deswegen habe ich das Bild heute hier, sondern ich habe es ausgewählt, weil mir von diesem Bild eine ganz starke Harmonie rüberkommt. Eine Harmonie, die zwischen diesen drei Personen ist. Wie sie da zusammenwirken, wie sie da zusammensitzen, zusammen agieren. Auch wenn das Bild sehr, sehr ruhig ist, denke ich, dass da eine ganz starke Dynamik drin ist. Ich und der Vater sind eins, heißt es in Johannes 10, Vers 30. Da steht nicht, ich und der Vater sind einer. Als Neutrum bezeichnet dieses Eins genau diese Harmonie einer Gemeinschaft. Aber es ist nicht die Harmonie eines Kaffeekränzchens. Wohl sitzen die am Tisch, aber sie packen ein heißes Eisen auf den Tisch. Denn dieser Tisch, um den sie sitzen, ist nichts anderes als ein Altartisch und das ist ja der Opfertisch. Und auf diesem Opfertisch steht eine Schale und in dieser Schale liegt das Opferlamm. Ich stelle mir bei diesem Bild, wenn ich es sehe, immer vor, dass der Dreieinige gerade über den bevorstehenden Weg Jesu auf die Erde spricht. Jesus und sein Vater sind in vollkommener Übereinstimmung. Sie sind eines Geistes. Sie teilen die gleichen Ziele, haben gleiche Werte. Dieses Einssein ist ja auch zwingend erforderlich. Wie könnte es sonst sein, dass Jesus seinen Vater für uns repräsentiert? Aber das ist noch nicht alles, was mich an diesem Bild begeistert. Das Bild weist über sich selbst hinaus. Wenn man die Fluchtlinien, jetzt brauchen wir ein bisschen Kunsterziehung zeichnen, wenn man die Fluchtlinien durch die drei Figuren über das Zentrum von Opferschale und eigentlich noch etwas tiefer liegend hinausführt, wo sich schneiden, diese Fluchtlinien, dann sind wir nämlich vor dem Bild. Das heißt, dass wir als diejenigen, die sich es anschauen, hineingenommen sind in diese Harmonie oder hineingenommen werden können. Jesus verwendet die Worte vom Einssein, als er darum betet, dass seine Nachfolger eins seien, so wie er und sein Vater eins sind, in Johannes 17, 22. Hinter der Frage nach der Trinität steht also mehr als theologische Spitzfindigkeit. Es steht dahinter die Aufgabe, keine Seite Gottes auszublenden. Und es stellt sich die Frage, wer ist dieser Gott, dieser Dreieinige? Wie ist er? Und vor allem, wie begegnet er mir? An dieser Stelle lese ich den Berufungstext von Jesaja aus Jesaja 6, 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn Jahwe auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Seine Schleppe füllte das Heiligtum. Seraphe standen vor ihm. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Angesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien schwebte er. Und immerfort rief einer dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe Zebaoth. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Von der Stimme der Rufenden erbebten die Grundfesten der Schwellen und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König Jahwe Zebaoth gesehen. Da schwebte einer der Seraphe auf mich zu, eine Glühkohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist hinweggenommen und deine Sünde getilgt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da antwortete ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh und verkündige diesem Volk da, höret, ja höret, doch versteht nicht. Seht, ja seht, doch erkennt nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren taub, verklebe seine Augen, dass es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, sein Herz nicht zur Einsicht kommt, dass es sich nicht bekehrt und Heilung findet. Da sprach ich: Bis wann, o Herr? Er antwortete: Bis die Städte zerstört und ohne Bewohner, bis die Häuser menschenleer und der Acker als Wüste daliegt, bis Jahwe die Menschen vertrieben haben wird, dann wird die Verödung groß sein im Land. Bleibt noch ein Zehntel der Leute darin, so wird es der Vertilgung anheimfallen, wie eine Terebinte, von der beim Fällen nur ein Wurzelstumpf bleibt. Der Wurzelstumpf aber ist der heilige Same. Die Berufung des Jesajas oder anhand dieses Textes möchte ich mit euch einen Gedanken nachgehen, was es heißt, dem Dreieinigen zu begegnen, so wie Jesaja. Dass dieses nur eine Form der Begegnung ist, möchte ich vorausstellen. Es ist nicht so, dass alle so ausfallen. Wenn einer uns sagt, ich habe Gott gesehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich kann sagen, naja, der ist ein bisschen krank. Oder ich kann sagen, schade, würde ich auch gerne mal erleben. Obwohl es mir so geht, wenn ich den Text von Jesaja lese, dass ich sage, ob ich das erleben möchte. Die Berufung des Jesaja ist einer der sehr wenigen alttestamentlichen Texte, die uns also bereits vorösterlich Hinweise auf die Dreieinigkeit geben. Nämlich genau dieses dreimal heilig. Heilig der Vater, heilig der Sohn, heilig der Geist Gottes. Was bedeutet es, wie Jesaja dem Dreieinigen zu begegnen? Ich orientiere mich am Text und sage drei Punkte. Es ist Erschütterung, Vers 3 bis 5. Es ist Ermutigung, Vers 6 bis 8. Und es ist Ermächtigung, Vers 9 bis 13. Erschütterung. Hier ist ein Bild vom 6.4. vom Erdbeben in den Abruzzen L'Aquila. Erschütterung. Jesaja sieht in seiner Vision, wie die Grundfesten des Tempels erschüttert werden. Wenn in Israel etwas als sicher galt, dann war das der Tempel. Dort ist Gott. Und wer sich nach seinen Geboten richtete, der wurde sichtbar gesegnet. Dieser Gott hatte sich als stark im Kampf auch gegen die Nachbarstaaten erwiesen. Ein so gesicherter Israeli, der brauchte keine weiteren Versicherungen wie wir. Er brauchte keine sichere Bank, er brauchte keine Rente. Er war sich sicher. Und er war sich sicher seines Glaubens. Und er war sich sicher seines Gottes. Doch nun wankten diese Grundfesten. Aber um es noch einmal deutlich zu unterscheiden, nicht Gott wankt, sondern die Grundfesten des Tempels, die Vorstellungen, die da einer von Gott hat. Die Gegenwart des wirklichen Gottes bringt diese Vorstellungen bei Jesaja zum Wanken. Und wohlgemerkt, es sind Vorstellungen, die durch vielfache Glaubenserfahrungen gewachsen sind, die sich über Jahrzehnte und über Jahrhunderte bewährt hatten. Wir wissen von dem Erdbeben in L'Aquila, dass es das Leben vieler Menschen kostete. Ihre Häuser haben dem Beben nicht standgehalten. Hinterher wurde viel diskutiert, wie kann heutzutage sowas passieren? Denn heutzutage weiß man gut, welche Häuser in sich stabil und trotzdem flexibel genug sind, um bei Beben nicht zu Bruch zu gehen. Genau dies möchte ich als einen Vergleich nutzen für den Dreieinigen. Er ist sozusagen stabil und gleichzeitig flexibel genug, um im Fall eines Bebens standzuhalten. Die Verflechtungen und das Ineinanderwirken von Vater, Sohn und Geist sind so vielfältig, so dynamisch, dass sie diese Stabilität ermöglichen. Also dieser dynamische Gott erscheint Jesaja. Und was passiert? Der Tempel füllt sich mit Nebel. Na prima. Da hat schon einer einmal eine Vision, sieht Gott und dann Nebel. Eine Gottesbegegnung, eine Gottesoffenbarung, die statt mehr Klarheit zu bringen, mehr Fragen aufwirft. Wer da meint, er kenne Gott, der irrt. Es wäre nicht Gott, könnte unser Verstand ihn fassen. Und es gibt falsche Vorstellungen von Gott, bei denen es gut ist, wenn sie zu Bruch gehen. Aber all das geht nicht ohne Erschütterung. In der Zeitschrift Aufatmen, manch einer von euch kennt sie vielleicht, stand letztens ein Bericht von einem Pastor, der seinen Glauben verlor. Er konnte nicht mehr leben, was er 40 Jahre lang geglaubt hatte. Der Pastor sagt rückblickend: Ich habe von Barmherzigkeit geredet und war doch weiter unbarmherzig zu mir selbst und zu anderen. Ich habe von der Liebe Gottes gesprochen und mich selbst zu tief gehasst und verachtet. Das, was ich meinen Glauben nannte, war in Wirklichkeit ein Gefängnis aus Ängsten und bösen Vorahnungen. Seine Glaubens- und Lebenskrise gefährdete seine Gesundheit, seine Beziehung, seine Familie und natürlich seine Arbeit. Manchmal muss Gott an unseren Grundfesten des Glaubens rütteln, um sie zurechtzurücken. Sich solch einer Auseinandersetzung zu stellen, braucht sehr viel Mut. Denn es heißt, vor sich und vor anderen eingestehen, dass man bisher mit seinem Glauben vielleicht nicht ganz richtig gelegen hat. Es heißt auch vielleicht, von Kindesbeinen an Vertrautes zu verlassen und sich auf neue Wege einzulassen. Wege des Glaubens und Vertrauens neu zu suchen. Es heißt, dass man ganz bewusst aufhören möchte, sich und anderen etwas vorzumachen. Es heißt vielleicht auch, Einsamkeit zu erleben, da man in dieser Zeit sich weder bei den Glaubenden noch bei den Zweifelnden heimisch fühlen wird. Es braucht Mut. Für junge Menschen ist es modern geworden, ihren Mut zu erproben. Sie kommen da auf ganz tolle Ideen, wie Bungee-Jumping, mir würde immer schlecht, wenn ich sowas sehe, oder S-Bahn-Surfen. Aber irgendwie brauchen das manche Leute, um vor sich und ihren Freunden zu zeigen, dass sie wer sind, dass sie Mut haben, dass sie das können. Aber um solchen Mut geht es nicht im Text vom Jesaja, um solchen Mut geht es auch nicht auf dem Friedensweg von Kaltern, von dem dieses Bild ist. Kaltern, Südtirol, wir sind jetzt aus familiären Gründen öfter mal dort und wir haben es vorgezogen, an einem sehr warmen Tag nicht am Kalterer See zu sein, sondern uns einen etwas schwierigen Weg zu suchen, den ich nur noch rüstigen Rentnern empfehlen kann und Leuten, die jünger sind. Dieses Bild ist aus der Rastenbach-Klamm. Es sieht noch ganz idyllisch aus. Ein kleines Bächlein murmelt da so über die Steine, über eine Schwelle und dann stürzt es viele hundert Meter in die Tiefe. Man kann, wenn man hier an dieser Stelle steht, die Tiefe des Wassers nicht absehen. Sie ist nicht zu sehen. Man kann über Stiegen, über glitschige Steine, mit nassen Füßen dem Wasser in die Tiefe folgen. Das ist ein etwas mühsamer Weg. Hier geht es um einen anderen Mut, um das Hinabsteigen in die eigene Tiefe, von der man nicht weiß, wie weit sie noch hinunterführt. Um das Betrachten der eigenen Dunkelheiten, der finsteren Seiten in einem drin. Mut ist hier das Aushalten der Tiefe. ist nicht unbedingt schön und davor kann man Angst haben. Doch möglicherweise begegnen wir gerade darin dem, was wir jetzt brauchen. Wozu sich dem aussetzen? Wozu die eigene Tiefe anschauen? Ich würde es mit einer einfachen Antwort versuchen. Wozu? Damit wir barmherzig werden. Ein Beispiel. Da steht ein Kind vor mir und sagt mir in seiner Arglosigkeit, dass es sich ganz, ganz sehr wünscht, dass der und der tot sein soll. Barmherzig werden mit denen, die sagen, was sie empfinden, auch wenn das erschreckend ist. Das können wir aushalten, weil wir schon selbst über uns erschrocken sind. Oder da sind Menschen, die unseren Glauben lächerlich machen, weil sie selbst nicht glauben können oder nicht mehr glauben können. Barmherzig werden mit denen, die Zweifel aussprechen, die Zweifel leben, die vielleicht unter den Konsequenzen ihres Nichtglaubens zu leiden haben und es doch nicht ändern können. Ja, wir können barmherzig sein mit Zweifelnden, weil wir die eigenen Zweifel kennen, nicht verdrängen und wissen, wie wichtig sie sein können. Der Dreieinige konfrontiert durch sein Erscheinen den Jesaja mit dessen eigenen Tiefen. Und Jesaja antwortet, weh mir. Ich bin verloren, denn ich bin sündig. Ob er am liebsten weggelaufen wäre? Aber da ist auf einmal kein Ausweichen möglich. In der Schlucht, in der Rastenbachklamm, da gab es nur die Tiefe und die Höhe, da gab es kein Rechts und Links. In der Schlucht der eigenen Abgründe ist nur die erschreckende Tiefe von Schuld und die Höhe mit dem durchdringenden Licht von Gott. Kein Rechts, kein Links, kein Weglaufen. Doch Gott ermutigt Jesaja, sich mit seinen eigenen Tiefen und Abgründen auseinanderzusetzen. Seine Therapie ist die schmerzhafte, glühende Kohle. Die Ermutigung Gottes, die eigene Tiefe zulassen, anschauen, eingestehen. Unsere Abgründe von Schuld, von Prüfungsangst, vielleicht auch Existenzangst oder Todesangst, bis hin zu Gottverlassenheit und Glaubenslosigkeit, sind aufgehoben innerhalb des dreieinigen Gottes. Aufgehoben im Sinne von, sie haben dort einen Raum. Einen Raum, wo sie nicht verborgen werden müssen, sondern wo sie ausgehalten werden können, wo sie angesehen werden können, denn Gott kennt diese Abgründe selbst. Und aufgehoben auch noch in einem zweiten Sinn, nämlich in dem Sinn, dass diese Abgründe ihre Macht über uns verlieren. Die Angst ist dann nicht ausgelöscht, aber sie darf mich nicht mehr beherrschen. So wie die Todesangst von Jesus aufgehoben ist in der Dreieinigkeit. So stellt Gott auf neuen Grund. Erschütterung, Ermutigung und der dritte Schritt, Ermächtigung. Dies ist auch ein Bild aus dem Friedensweg von Kaltern, Station Hoffnung. Es tut mir leid, dass ich kein besseres mitbringen konnte. Es ist ein bisschen dunkel. Ich komme dann aber gleich nochmal stärker darauf zu sprechen. Ich kann es natürlich auch gleich interpretieren, wenn das so ein schlechtes Bild ist und man sieht das so schlecht, kann ich sagen, naja, diese Hoffnung ist manchmal auch sehr schwer für uns zu greifen. Aber ich komme nochmal drauf. Gott will sein Volk retten. Darum soll Jesaja mit dem Volk reden. In diesem Fall wird er nicht auf Evangelisationsreise geschickt, sondern er muss die Rolle der politischen Opposition wahrnehmen. Er soll wirtschaftliche, politische und religiöse Missstände ansprechen. Die Sache hat nur einen Haken. Gott sagt ihm im Vorhinein, du wirst keinen Erfolg haben. Das Volk und die politischen wie die religiösen Führer sind gefangen in ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, dass sie diesen nicht mehr entkommen werden. Kommt uns das nicht ganz schön bekannt vor? Wir stemmen uns mit aller Macht gegen die Inflation, doch wir können sie nicht aufhalten. Wir können sie vielleicht hier und da abmildern. Kritiker sagen, ihr verschiebt es ja nur auf die Enkel. Oder die Ausbeutung der dritten Weltländer. Sie wird bleiben, solange wir die Billigprodukte von dort kaufen. Und dank Inflation werden wir mehr denn je nach Billigprodukten schauen. Ein Teufelskreis. Damals wie heute. Auf ein derart kaputtes Glaubens- und Gesellschaftssystem kann nicht aufgebaut werden. Gott muss richten. So schickt Gott Jesaja los. Wir können uns jetzt selber fragen, ob nun dieser Auftrag auch uns gilt. Schickt er auch uns los? Schickt er auch uns auf solch einen Weg, etwas zu sagen, in eine Gesellschaft hinein, in eine Stadt hinein, wo wir im Vorfeld wissen, die können ja gar nicht hören. Die sind ja gefangen in ihren Gesetzmäßigkeiten. Jesaja wird damit konfrontiert, dass weniger als 10% der israelischen Bevölkerung überleben werden. Um diese Zahl mal für uns in Jena umzusetzen, 10%, das ist weniger als der Hälfte der hier Studierenden, wenig. 10%, das ist ein bisschen mehr als alle Schüler der Stadt zusammen. Wenig. So gesehen ist das eine schreckliche Vision. Wo bleiben die Gescheiterten und die Verzweifelten? Wo bleiben diejenigen, deren Leben wie ein verheertes Land ist, von denen nichts übrig geblieben ist, als ein abgehauener Stumpf, in dem nichts mehr lebt an Glaube, an Erwartung, an Hoffnung? So düster wie dieses Szenario sich vor Jesaja ausbreitet, so bleibt ein Trost. 10%. 10% verglichen mit den Einwohnern Jenas, das sind vielleicht 100-mal so viele als die, die heute hier sitzen. Und dann wird es nämlich eine ganze Menge. Viel. Mit diesen wird Gott einen neuen Anfang machen. In Vers 13 heißt es, wie ein Baum, von dem beim Fällen nur ein Wurzelstumpf bleibt, der Wurzelstumpf aber ist heiliger Same. Gott ermächtigt Jesaja, vielleicht auch uns, zu sagen, was dran ist. Steht natürlich die Frage, was ist dran? Frei nach Jesaja 7, Vers 9 möchte ich sagen, haltet euch an Gott, dann werdet ihr Halt haben. Haltet euch an den Dreieinigen, der ist erschütterungssicher in der Finanzkrise, beim Klimawandel und Bildungsmisere. Haltet euch an Gott, dann werdet ihr Halt haben. Ich komme hier nochmal auf das Bild Station Frieden, Station Hoffnung auf dem Friedensweg. Diese Station ist gestaltet durch einen wuchtigen, etwa mannshohen Stein aus Porphyr. Und während alle anderen Stationen sehr diskret nur andeutungsweise vom christlichen Glauben sprachen, ist an dieser Stelle der Name Jesus in den mächtigen Stein hineingraviert. Auch die Station Glaube wurde durch einen Stein gestaltet. Auch ein großer Stein. Doch die Hoffnung wog entschieden schwerer. Jesaja konnte seinen erfolglosen Dienst nur mit dieser Hoffnung durchhalten. Die wenigen, die Überlebenden, sind die Hoffnung für den Neuanfang, der schwerer wiegt als alles zuvor. Die wenigen, die bei aller Erschütterung ihren Halt in Gott suchen, die werden zu den Wurzeln des Neuanfangs für viele. Und diese Hoffnung, die so stark ist, die so schwer wiegt wie dieser Porphyrstein, diese wünsche ich all denen, die sich mühen in ihrem Dienst für Christus, die sich mühen für das Wohl dieser Stadt. Diese Hoffnung, dass wir sie halten und dass sie uns durchträgt. Ich fasse zusammen, Begegnung mit dem Dreieinigen kann Erschütterung bedeuten. Begegnung mit dem Dreieinigen birgt Aufgehobensein in Gott mit allen meinen Abgründen. Begegnung mit dem Dreieinigen heißt Hoffnung, selbst in aussichtslosem Dienst. Ich lade jetzt ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Jeder, der Freude dazu hat, darf gerne sich einbringen.